NDR Info. Das Forum.
Willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Ein Erdbeben, ein Tsunami, außer Kontrolle geratene Atomkraftwerke. Die bestürzenden Ereignisse in Japan wollen wir in dieser Sendung unter einem etwas anderen Blickwinkel betrachten. Im Gespräch mit einem Historiker, der soeben ein Buch über die Entwicklung der Umweltbewegung veröffentlicht hat. Er versucht unter anderem zu erklären, wie sich die Einstellungen zum Thema Atomkraft im Laufe der Jahre verändert haben und wie unterschiedlich sie in anderen Ländern und Kulturen sind. Außerdem blicken wir in diesem Geschichtsmagazin zurück auf den Prozess gegen Adolf Eichmann vor 50 Jahren, jenen Prozess, in dem sich dieser eher unauffällige Mann für seine Rolle bei der Organisation des Holocaust verantworten musste. Hannah Arendt prägte ja damals ihr berühmtes Wort von der Banalität des Bösen. Und wir fragen, wie sich im Laufe der Jahrzehnte seitdem die deutsche Erinnerungskultur verändert hat. Sie sei in bestimmter Weise festgefahren, meint die Historikerin Ulrike Jureit, und sie wird erklären, was sie damit meint. Die Ära der Ökologie, eine Weltgeschichte. Das ist der Titel eines neuen Buches von Joachim Radkau. Er ist Professor in Bielefeld. Dass gerade jetzt in Japan ein neues Kapitel in der Technik- und Umweltgeschichte geschrieben wird, daran kann es keinen Zweifel geben. Ein weiteres Mal nach Tschernobyl wird das Desaster in den japanischen Atomkraftwerken den Blick auf das Thema verändern. Allerdings war dieser Blick schon immer durchaus verschieden, je nach Land oder Kultur. Joachim Radkau hat das bei seinen Besuchen in Japan selbst erlebt. Ich habe ihn gefragt, inwiefern die Japaner anders mit den Risiken durch Naturgewalten und Technik umgehen.
Auf den Umgang mit Erdbeben, da scheinen sie auch stolz zu sein. Da haben sie einen gewissen Stolz entwickelt. Nicht? Also man kann in Hotelzimmern auch Anweisungen finden, wie man sich verhalten soll, auch mit Hinweis auf den 1. September, den Tag der Katastrophenprävention, Erinnerung an das große Kanto-Erdbeben vom 1. September 1923. Das war an sich ein ganz schreckliches Erdbeben, da ist ein Großteil von Tokio abgebrannt, an die 150.000 Tote. Aber es ist eben der Beginn doch einer Geschichte, einer von rasanten Fortschritten der Seismologie, der Erdbebenprävention, auf die man stolz ist. Deswegen ist es mir auch jetzt umso rätselhafter, wieso ganz offensichtlich bei den Kernkraftwerken in dieser Hinsicht gar nicht so besonders viel geleistet worden ist.
Japan ist ja nun das Land von Hiroshima und Nagasaki und man würde eigentlich erwarten, dass die Japaner allein nur beim Wort Atom schon zusammenzucken und eben selbst bei der friedlichen Nutzung.
Ach, das erscheint sehr seltsam. Es ist wirklich wahr. Ich meine, alle japanischen Schulklassen werden irgendwann mal nach Hiroshima zum Mahnmal hingekarrt, aber sonst ist die Erinnerung an Hiroshima nicht wirklich populär. Ich meine, das ist eine politisch korrekte Erinnerung. Andererseits, so exotisch ist Japan in dieser Hinsicht gar nicht. Auch bei uns in der Bundesrepublik war zunächst die Angst vor der Atombombe und der mentale Umgang mit der zivilen Kerntechnik voneinander abgekoppelt. Die Hauptschuld daran tragen die berühmten Atomphysiker, die 1957 April das Göttinger Manifest gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr unterzeichneten, mit einem Schlage die Stars der kritischen Intellektuellen wurden, die aber eben sich zugleich emphatisch für das sogenannte friedliche Atom aussprachen. Also schon fast bis hin zu der Suggestion, dass das friedliche Atom ein Gegenmittel gegen die Atombombe sei.
Aha, also auch bei uns ist das dann auseinandergelaufen, aber später gab es dann doch eine Bewegung, die sich sehr scharf auch gegen den Bau von Atomkraftwerken, also gegen die friedliche Nutzung gewandt hat. Ja. Warum gibt es keine solche oder kaum eine solche Bewegung in Japan?
Ich meine, in Japan sind von Anfang an die ganz pragmatischen Motive für die Kernenergie erheblich stärker gewesen als bei uns. Bei uns gab es ja die Kohle, nicht? Es bestand überhaupt keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit. Gerade das RWE, was später martialisch für die Kernenergie eingetreten ist, war bis Ende der 60er Jahre recht skeptisch. Japan hat eben nur ziemlich wenig Kohle, auch großenteils erschöpft, ist auf Importe angewiesen. In der Energieversorgung von China abhängig zu werden, ist natürlich eine Horroridee. Ich meine, das sollte man nicht unterschätzen. Natürlich haben die Japaner nicht deswegen Atomkraftwerke gebaut, weil sie verrückt geworden wären, sondern die Motive waren recht stark und diese Arglosigkeit gegenüber der Kerntechnik, das ist in der westlichen Öffentlichkeit ja früher auch gegeben.
Man muss ja im Grunde nicht bis Japan gehen, um zu merken, dass das Risikoempfinden zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen unterschiedlich sein kann. Auch in Europa ist es ja sehr unterschiedlich, wenn man nur an Frankreich denkt. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass mitten in Europa offenbar eine so unterschiedliche Risikowahrnehmung sich entwickelt hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da bis hier nur Hypothesen bieten. Nur, man lasse sich nicht täuschen, in Frankreich ist die Kernenergie auch nicht sehr populär. Also Meinungsumfragen in Frankreich ergaben, dass der Unterschied in den Einstellungen der Bevölkerung gar nicht so groß ist. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist ein anderer. Nicht Frankreich ist ein zentralistisches Land. Lokale Initiativen gegen Atomanlagen haben von daher nur eine sehr geringe Chance, abgesehen davon, dass Spezialeinheiten der französischen Polizei auch noch härter zuschlagen als der deutschen. Das ist übrigens auch möglicherweise der entscheidende Punkt in Japan. Nicht das nukleare Establishment, überhaupt die ganze Energiewirtschaft, ist in Japan doch noch sehr viel mehr als hier ein geschlossener Block mit mitunter mafiösen Zügen. Ich meine, wer sich am Bau von Kernkraftwerken auch bei uns mit der Polizei geprügelt hat, hat auch unser atomarisches Establishment als furchterregend und brutal und eisern geschlossen empfunden. Aber im internationalen Vergleich ist das in Ländern wie Frankreich und Japan ganz erheblich stärker. Und ich meine, Anti-Atom-Initiativen brauchen nochmal Erfolgserlebnisse, um auch in Schwung zu kommen. Wenn sie von vornherein völlig entmutigt werden, dann lässt auch die Lust nach, ne?
Wie kommt es denn aus Ihrer Sicht, dass gerade die Deutschen offenbar in dieser Frage Atomkraftwerke, friedliche Nutzung besonders sensibel sind und sich hier auch eine besonders starke Bewegung dagegen entwickelt hat?
Diese Frage ist mir schon oft gestellt worden. Ich habe sie letztes Jahr sogar auf einem Symposium in Paris diskutiert, Vergleich Deutschland-Frankreich. Es gibt gerade von Seiten der Sympathisanten der Kerntechnik gewöhnlich ironische Antworten darauf. Es wird behauptet, es gäbe in Deutschland eine Tradition der romantischen Technikfeindschaft und es gäbe eine natürliche Disposition zur Hysterie. Ich meine, dass Deutschland immer als Ursprungsland der Aufforstungsbewegung, auch als ein Land, wo frühzeitig Naturschutz, Naturheilverfahren, Naturheilstätten boomten, dass das als Hintergrund irgendwo eine Rolle spielt, auch wenn es schwer nachzuweisen ist, mag schon sein. Andererseits, ich meine, deutsche Sonderwege können ja manchmal auch ganz gut sein. Man muss sich nicht mal gleich mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringen. Man kann schon beobachten, dass es unter deutschen Ingenieuren so eine Tradition gibt, auch eher bedächtig, geduldig an Innovationen heranzugehen und nicht immer gleich in eine Wettlaufpsychose zu verfallen. Naja, aber abgesehen davon, es könnte auch eine Rolle spielen, dass die Deutschen eben anders als die Amerikaner und viele andere Völker in den beiden Weltkriegen erlebt haben, dass es möglich ist, dass in einer großen Katastrophe die vertraute Welt zusammenbricht, dass sowas geschehen kann. Also eine gewisse Art von Risikoscheu und Vorsicht, die daraus entsprungen ist, braucht ja kein Nachteil zu sein. Nicht? Also wenn die Deutschen eine Spitzenstellung haben in der Kritik an der Kerntechnik, eine Spitzenstellung haben in der grünen Bewegung, auch jetzt in der Solartechnik, ich meine, kann man als Deutscher bis zu einem gewissen Grade, also ohne selbstgefällig zu werden, doch auch schon darauf stolz zu sein. Man braucht sich heute dessen nicht zu schämen, meine ich.
Das heißt, Sie würden sagen, diesen deutschen Sonderweg, den gibt es und der ist gar nicht so übel.
Genau.
Die bis dahin schlimmste atomare Katastrophe war ja die von Tschernobyl vor 25 Jahren. Mhm. Der Jahrestag steht bevor. War das nur ein kurzer, großer Schrecken oder hat das auch nachhaltiger das Denken verändert?
Das ist eine ganz interessante Frage. Also im Rückblick sind ja viele alte Anti-AKW-Campen enttäuscht von den Wirkungen von Tschernobyl. Zunächst ja diese ungeheure Erregung, auch allgemein wurde gesagt, jetzt beginnt ein neues Weltalter, genauso wie es jetzt gesagt wird. Ich habe auch selber noch erlebt, wie man von einer zur anderen Versammlung geschleift wurde, brechend volle Versammlung in höchster Erregung. Aber nach einiger Zeit brach es plötzlich ab. Es kam dann vor, dass Anti-AKW-Veranstaltungen abgesagt wurden, weil zu wenig Teilnehmer da waren. Und dann 1989 drängte sich natürlich ganz das Thema Zerfall der DDR-Wiedervereinigung in den Vordergrund. Aber also in globaler Perspektive hat Tschernobyl doch nachhaltig gewirkt. Es hat viele Fernwirkungen, indirekte Wirkungen gehabt, oft auch außerhalb der Kerntechnik. Also man kann ganz, ganz deutlich verfolgen, dass ab 1986 weltweit Umweltprobleme als Themen schlagartig im Kurs gewachsen sind.
Wie wichtig sind denn auf diesem Gebiet Bilder und Symbole? Denn man muss ja jetzt auch mit Blick auf Japan sagen, dort hat man ja im Grunde nichts Neues über die Atomkraft erfahren, sondern es ist nur das, was man immer wusste, auf dramatische Weise deutlich und für alle sichtbar geworden.
Ja, da ist ein ganz eklatanter Unterschied zu Tschernobyl. Nicht? Die Katastrophe jetzt in Japan ist ja in Bildern unvergleichlich aufregender präsent als damals Tschernobyl. Nicht? Da gibt es ja immer dieses eine schon unzählige Male abgebildete Foto, von dem manche behaupten, es sei gar nicht so authentisch, wie behauptet wird. Das aber im Grunde als solches von dem zerstörten Reaktor überhaupt nicht aufregend ist. Also wenn irgendein altes Bürohaus in der Stadt abgebrochen wird, das sieht im Prinzip ganz ähnlich aus. Und diese Bilder jetzt aus Japan, das eben nicht so abgesperrt ist gegen ausländische Journalisten, wie es damals die Sowjetunion war, nicht? Das ist natürlich unvergleichlich viel erregender. Nicht?
Ökologische Themen haben ja so bestimmte Konjunkturen. Es wechselt da zwischen Themen wie Atomkraft, Dioxinskandale, zeitweise Waldsterben ein Riesenthema, Klimaerwärmung und so weiter. Gibt es da nicht die Gefahr einer Abnutzung, einer Ermüdung?
Doch, die gibt es zweifellos. Andererseits ist aber doch auch gerade dies ein eklatantes Beispiel. Jetzt, wo das passiert ist, ist mit einem Schlag auch die allgemeine Empörung über die riskante Kerntechnik wieder da. In einem Maße, wie ich es also nicht erwartet hätte. Nicht nur in diesen bestimmten Anti-AKW-Szenen, sondern überall, wo man mit Leuten spricht, kommt das gleich hoch.
Spielt da nicht auch mit rein, dass man sich in gewisser Weise doch auch durch die Expertenaussagen früherer Jahre, ich will nicht sagen getäuscht fühlt, aber dass man sie doch als krass irreführend empfindet?
Ja, ja, ganz sicher. Nicht? Obwohl, ach, ich meine, wer sich über riskante Seiten der Kerntechnik bei uns informieren wollte, der fand auch genug, auch von Experten eigentlich genug seriöses Material. Man muss es halt nur wollen. Ne? Hm.
Ihr Buch zur Geschichte der Ökologie ist jetzt gerade erschienen. Sind Sie ein bisschen traurig, dass Sie diese Zäsur jetzt nicht mehr erfassen und eben verarbeiten, reflektieren können?
Ach, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich bin eher ein bisschen froh, dass mein Buch vorher erschienen ist und ich das von mir nicht mehr erwartet werden konnte. Der Schluss meines Buches lautet ja, dass eben nicht nur Strukturen, sondern auch historische Augenblicke wichtig sind, die mit einem Schlager manchmal ganz neue Handlungsmöglichkeiten, Sichtweisen eröffnen. Und ich meine, jetzt könnte das fast als ein prophetischer Satz gelten. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was jetzt kommen würde, aber jetzt ist ja wirklich so etwas eingetreten.
Der Historiker Joachim Radkau, Fachmann für die Geschichte der Umweltbewegung und Autor eines umfangreichen Buches zu diesem Thema. Der Titel heißt »Die Ära der Ökologie – Eine Weltgeschichte«, erschienen im Verlag CH Beck. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Es war ein Jahrhundertprozess, der Anfang April 1961 in Jerusalem begann, demnächst also steht der 50. Jahrestag bevor. Angeklagt war keiner der prominentesten Nazis, sondern ein Mann, dessen Namen bis dahin viele gar nicht kannten, Adolf Eichmann. Eichmann war sozusagen eine der entscheidenden Figuren in der zweiten Reihe. Vorne standen die Demagogen und Volksredner, hinter ihnen aber wirkten Leute wie Eichmann, kalt und effizient, gleich um welche Aufgabe es ging. In diesem Fall ging es um Deportationen, um die Logistik des Völkermords, um die Frage, wie man in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Menschen in den Tod schicken konnte. Ohne kühle Organisatoren wie Eichmann hätte nichts in der NS-Zeit funktioniert. Insofern hatte der Prozess gegen ihn von vornherein auch eine grundsätzlichere Bedeutung. Zumal der Zugriff auf diesen Mann geradezu spektakuläre Züge hatte. Jahrelang hatte sich Eichmann unter dem Namen Ricardo Clement in Argentinien versteckt. Erst durch eine Kommandoaktion des israelischen Geheimdienstes wurde er gefasst und nach Israel gebracht. Claudia Venor blickt zurück auf das, was sich dort vor Gericht abspielte.
In Jerusalem, the trial of Adolf Eichmann begins.
In Jerusalem beginnt der Prozess gegen Adolf Eichmann, erklärt der Reporter von Universal und ergänzt, schreckliche Erinnerungen an den Nazi-Horror während des Zweiten Weltkriegs werden wach. Während Eichmann in einen kugelsicheren Glaskasten geführt wird. Jener Mann, der für die Ermordung von Millionen Juden in den Nazi-Konzentrationslagern angeklagt ist. Es ist eine Sensation, als dem sogenannten Buchhalter des Todes vor den Augen der Weltpresse der Prozess gemacht wird. Chefankläger ist Israels damaliger Generalstaatsanwalt Gideon Hausner.
An dieser Stelle, an der ich vor Sie trete, Richter in Israel, um die Anklage gegen Adolf Eichmann zu führen, stehe ich nicht alleine. Mit mir treten zu dieser Stunde 6 Millionen Kläger auf. Aber sie vermögen sich nicht zu erheben. Ihre Asche liegt verstreut auf den Hügeln von Auschwitz, ausgeschüttet in Polens Flüsse. Ihre Gräber sind verteilt über alle Länder Europas. Ihr Blut schreit, aber ihre Stimme verstummte.
Staatsanwalt Gideon Hausner gelingt es, mehr als 100 Zeugen, fast alle Überlebende der Konzentrationslager, zu einer Aussage vor Gericht zu bewegen. Für sie ist das ein schwerer Gang. Denn der Holocaust ist bis zu diesem Prozess in Israel quasi ein Tabuthema. Scham und Schuldgefühle jener, die überlebt haben, scheinen übermächtig. Eltern erzählen nicht und Kinder fragen auch nicht. Erster Eichmann-Prozess bricht dieses Schweigen und ist, wie der Journalist Tom Segev es einmal formulierte, eine kollektive Therapie für die ganze Gesellschaft. Adolf Eichmann, millionenfacher Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das jüdische Volk angeklagt, weist jedoch jegliche Verantwortung weit von sich.
Sind den Anklagepunkt schuldig oder nicht schuldig?
Im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Eichmann, der 15 Jahre mit gefälschten Papieren in Argentinien lebte, bevor ihn der israelische Geheimdienst Mossad aufspürte und nach Israel entführte, begreift sich lediglich als pflichtbewussten Befehlsempfänger und versteigt sich in schockierende Rechtfertigungsthesen.
Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, unter Fahreneid und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer.
Prozessbeobachter und Beteiligte wie Staatsanwalt Gideon Hausner sind ob solcher Einlassungen fassungslos und wütend. Hausner stellt Eichmann während des Prozesses eine ebenso rhetorisch geschickte wie entlarvende Frage.
In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig?
Wenn er Verräter gewesen wäre, an Deutschland
Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte, hätten Sie ihn erschossen, Ihrem eigenen Vater?
Dann sitzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid.
Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden?
Ich habe sie nicht vernichtet.
Es sind diese Äußerungen und das gesamte Bild, das Eichmann im Prozess abgibt, die die jüdische Philosophin Hannah Arendt als die Banalität des Bösen beschreibt. Er sei ein Hans Wurst, der nur seine Karriere vorantrieb und nach Befehlen handelte. Schon bei der Berliner Wannsee-Konferenz 1942 war Eichmann der pflichtbewusste Protokollant und Ideengeber zur sogenannten Endlösung der Judenfrage.
Hier war nicht nur eine freudige Zustimmung allseits festzustellen, sondern darüber hinaus ein gänzlich unerwartetes, sich übertrumpfendes und überbietendes im Hinblick auf die Forderung zur Endlösung der Judenfrage.
Die Buchhalter und Sachbearbeiter des Todes wie Eichmann waren also begeistert von ihren Plänen. Nach mehr als 60 Prozesstagen erging im Dezember 1961 das Urteil. Adolf Eichmann wurde wegen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen das jüdische Volk zum Tode verurteilt. Am 1. Juni 1962 wurde er gehängt, anschließend verbrannt und seine Asche ins Meer verstreut. Man wollte eine Pilgerstätte für Nazis verhindern.
Der Prozess gegen Adolf Eichmann vor 50 Jahren, das war ein Rückblick von Claudia Venor. Dieser Prozess also hat die Verbrechen der Hitlerzeit ins Bewusstsein der Menschen zurückgerufen, so wie das in den folgenden Jahrzehnten immer wieder geschah, auf ganz unterschiedliche Weise, sei es durch Filme wie Schindlers Liste, durch Reden wie die des Bundespräsidenten von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes oder bei ungezählten anderen Anlässen. Steht also alles zum Besten mit der deutschen Erinnerungskultur? Nein, sagt die Historikerin Dr. Ulrike Jureit vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Sie hält das Gedenken in vieler Hinsicht für formelhaft und einseitig und sie veranstaltet gemeinsam mit Kollegen eine Vortragsreihe zur deutschen Erinnerungskultur und ihren Veränderungen. Unter anderem stellt Jureit fest, dass sich das Gedenken inzwischen fast vollständig auf die Opfer der Nazi-Verbrechen konzentriert und andere Aspekte ausblendet. Ich habe sie gefragt, ob das nicht ganz verständlich ist und ob nicht gerade die Einfühlung in die Perspektive der Opfer etwas Wichtiges ist.
Zunächst, glaube ich, ist es erst einmal ein Impuls gewesen, sich von dieser überlieferten Geschichte der Elterngeneration, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu distanzieren, einen klaren Bruch zu signalisieren und zu zeigen, die nachwachsende Generation beschäftigt sich, identifiziert sich mit den Opfern, nimmt Distanz zu den Taten und zu den Verhaltensweisen der Eltern. Im Laufe der Zeit, also sagen wir mal in den letzten 30, 35 Jahren, hat das natürlich auch eine eigene Dynamik entfaltet. Und da können wir schon sehen, dass dieser Identifizierungswunsch auch dazu geführt hat, sich fast ausschließlich oder sehr stark mit diesen Geschichten zu identifizieren. Also das kann auch oder hat, denke ich, auch eine Entlastungsfunktion gehabt.
Wenn Sie sagen, diese Art des Erinnerns ist im Grunde einseitig oder da fehlt etwas, was fehlt?
Zum einen fehlt natürlich die Wahrnehmung einer Gesellschaft, einer damals ja mit dem Nationalsozialismus weitgehend konform gehenden Gesellschaft. Das heißt, die Frage danach, was hat diejenigen, die dieses System getragen haben, die sich daran beteiligt haben oder zumindest auch teilnahmslos waren oder indifferent, was hat die motiviert? Was hat denen eigentlich gefallen daran? Was hat die fasziniert? Was hat sie gereizt? Was waren deren Motive, dieses System, dieses nationalsozialistische Regime mitzutragen und sich auch daran zu beteiligen, beziehungsweise zumindest von ihm zu profitieren? Ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass aus dieser Identifizierung mit den Opfern heraus auch eine bestimmte Sicht auf die Täter erfolgte. Wenn wir uns anschauen, wie Täter in der Öffentlichkeit vorkommen, dann sind es die Mörder, die Bestien. Das sind ja Personen, mit denen kann man sich ja gar nicht identifizieren. Das heißt, das sind Personen, die das absolut Böse verkörpern. Das ist eine Perspektive, die aus der Sicht der Opfer natürlich absolut nachvollziehbar ist und auch verständlich. Gleichzeitig müssen wir aber danach fragen, was ergeben sich daraus für Ambivalenzen? Sind diese Personen nicht auch, haben die nicht auch andere Seiten? Zumal, wenn wir davon ausgehen, dass es ja Personen waren, die in der Bundesrepublik weiterhin Funktionen innehatten, die ja zu einem erheblichen Teil Väter, Großväter der heute hier Lebenden waren, also zu denen wir ja auch eine ganz andere emotionale Beziehung hatten. Und diese emotionale Ambivalenz, das ist ein Punkt, den wir uns heute noch mal sehr genau anschauen müssen.
Sie sprachen von der Faszination der damaligen Ideologie. Würde das heißen, man muss sich eben nicht allein mit den Schrecken, mit den Verbrechen beschäftigen, das ohnehin, das ist völlig klar, sondern sich auch stärker die Frage stellen, worin eigentlich diese Faszination gelegen hat. Also ich will jetzt nicht sagen Einfühlung in die Täter, aber doch Einfühlung in die Motive, die eine Mehrheit der Bevölkerung dazu bewegt haben, diesem Regime mehr oder weniger zu folgen.
Ja, vor allen Dingen auch eine Beschäftigung mit den Motiven, die wir nicht von vornherein als abnormal, als ja sadistisch oder wie auch immer definieren könnten, sondern mit Motiven, die wir letztlich alle aus unserem Alltag kennen. Also Ambitionen, Karriere zu machen, bestimmte Funktionen inne zu haben, eine bestimmte Macht, ein bestimmtes Ansehen zu erlangen. Und das sind ja alles Motive, die jetzt nicht sozusagen ein mörderisches Potenzial innehaben, sondern durchaus auch Verhaltensweisen, die wir in anderen gesellschaftlichen Systemen ja auch finden. Ich denke, es ist schon wichtig, danach zu fragen, wie funktioniert Diktatur? Und zwar nicht nur in dem Sinne, wie kann man Menschen dazu bringen, ja, bestialische Mörder zu werden, sondern wie muss eine Gesellschaft strukturiert sein, damit Menschen bereit sind, ja, sich daran zu beteiligen? Und was muss man ihnen anbieten?
Ich meine, diese Beteiligung der Väter oder Großväter wird ja teilweise schon indirekt thematisiert, aber dann tauchen, glaube ich, in vielen Familien Formulierungen auf wie Vater oder Großvater, der war schon in der Partei, aber im Grunde nur pro forma, oder bei uns auf dem Hof, da gab es schon auch ein, zwei Zwangsarbeiter, aber wir haben die immer gut behandelt. Es heißt ja auch nicht unbedingt, dass diese privaten Erinnerungen falsch sind. Vielleicht ist auch der ein oder andere Zwangsarbeiter gut behandelt worden. Trotzdem kann man so in der Summe manchmal den Eindruck bekommen, als habe es in der Nazizeit im Grunde gar keine Nazis gegeben.
Das ist das, ja, wie ich finde, auch zum Teil Erschreckende, wenn man sich zum Beispiel die ganze Debatte über die Zwangsarbeiter anschaut, die wir ja in den letzten Jahren hatten. Und wenn man sich das Material dazu anschaut, dann passiert es auch dort, dass man sich sehr stark, wie ich finde auch berechtigterweise, mit den Lebensgeschichten der ehemaligen Zwangsarbeiter beschäftigt, auch mit den Opfern, aber sehr wenig mit der Frage, Welche Bedeutung hatte diese Zwangsarbeit denn in der deutschen Gesellschaft damals? Also warum fragt man nicht stärker auch danach, wie hat die Bevölkerung sich dazu verhalten? Gerade beim Thema Zwangsarbeit, wo ja Zwangsarbeiter nicht nur sozusagen isoliert in bestimmten Fabriken eingesetzt waren, sondern zum Teil ja eben auch in Haushalten, in landwirtschaftlichen Betrieben, also wo der Kontakt zur deutschen Bevölkerung ja ziemlich eng war. Und das, glaube ich, ist auch ein Bereich, wo es nochmal gilt, differenzierter hinzuschauen, ohne jetzt von vornherein sozusagen die Erzählung darüber als falsch oder als sozusagen manipuliert darstellen zu müssen.
Dass man in den Schulen, in den Gedenkreden und so weiter diesen Aspekt der Faszination, über den wir vorhin gesprochen haben, dass man diesen Aspekt der Faszination eher meidet, hat das auch mit der Angst zu tun? Da könnte vielleicht doch noch ein Funke bei manchen überspringen?
Es kann sein, dass das weiterhin die Befürchtung ist. Ich glaube, dass das heute insofern unberechtigt ist. Natürlich gibt es weiterhin Menschen, die den Holocaust leugnen, aber die stehen am Rande der Gesellschaft. Wir können heute sagen, die Erinnerung an den Holocaust gehört zum festen Bestandteil unserer politischen Kultur. Die Befürchtung eines Verleugnens, Verdrängens, Verschweigens, das hat historisch natürlich seine Berechtigung gehabt, aber ich glaube, es hindert uns heute sehr stark daran, anderen Herausforderungen gerecht zu werden und sie offensiv anzugehen. Auch die Frage, wie geben wir diese Geschichte weiter? Welche Möglichkeiten eröffnen wir den jetzt nachfolgenden Generationen, ihre eigenen Fragen zu stellen, ohne von vornherein sozusagen feste, ja, Sprachregelungen als verbindlich vorauszusetzen?
Ich glaube, diese Sprachregelungen sind ohnehin ein Problem. Gerade die sind ja ein Punkt, der bei vielen so eine Art Genervtheit in Bezug auf dieses ganze Thema erzeugt hat.
Ja, ich glaube, dass die Menschen spüren, dass es ja eine, man könnte etwas zugespitzt sagen, sozial erwünschte Art und Weise gibt, über den Holocaust zu reden. Und das ist etwas, was schon innerlich, glaube ich, Widerstände erzeugt und was auch unserer politischen Kultur nicht gut tut. Ich denke auch, dass wir toleranter werden müssen, dass wir auch eine höhere Bereitschaft haben müssen, möglicherweise problematische, auch ja letztlich auch vielleicht nicht akzeptable Erzählungen zur Kenntnis zu nehmen, ihnen auch Raum zu geben. Wir haben eine demokratische Kultur, in der es ja gerade darum geht, unterschiedliche Positionen zur Diskussion zu stellen und sie dann möglicherweise auch zurückzuweisen. Aber es muss, glaube ich, mehr Bereitschaft geben, sie überhaupt erstmal ins Gespräch zu bringen und den Menschen auch ein Zutrauen oder auch zuzumuten, das darüber sagen zu können, was sie denken und sie nicht zu stark zu verunsichern, indem man normativ das Reden so stark auflädt.
Wenn Ihnen ein 16-Jähriger sagt, dieses ewige Nazi-Thema morgens in der Schule, abends im Fernsehen, das mag ja schlimm gewesen sein, aber ich kann das nicht mehr hören. Was würden Sie ihm denn sagen?
Zunächst erstmal muss man das sehr ernst nehmen. Ich glaube, dass es einen inzwischen wirklich kritischen Zustand gibt, nämlich die Vorstellung, gerade vom Nationalsozialismus, von dieser verbrecherischen Vergangenheit, ja, übersättigt, überschüttet zu werden, bei gleichzeitigem, ja, erschreckendem Halbwissen über diese Zeit. Und das ist eine Kombination, glaube ich, mit der wir uns intensiv beschäftigen müssen, dass gerade Jugendliche zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich sehr viel darüber noch lernen müssten, wie dieses System funktioniert hat, von vornherein sich dagegen sträuben, weil sie das Gefühl haben, sie sind schon so übersättigt damit, dass sie gar keine Bereitschaft mehr haben, sich auf dieses Thema einzulassen. Das ist eine fatale Konstellation, wo ich glaube, auch unsere Vermittlungs- und unsere Bildungsarbeit sich dem ja gegenüber nochmal sehr kritisch stellen muss.
Die Historikerin Ulrike Jureit vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Viele Aspekte dieses Themas hat sie gemeinsam mit dem Soziologen Christian Schneider in einem Buch vertieft. Gefühlte Opfer, Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, so der Titel des Bandes, erschienen ist er bei Klett-Cotta. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf die erwähnte Veranstaltungsreihe am Hamburger Institut für Sozialforschung. Sie wird unter anderem auch der Frage nachgehen, wie sich die deutsche Erinnerungskultur dadurch verändert, dass unter denen, die heute bei uns heranwachsen, viele gar keinen deutschen Vater oder Großvater haben, sondern einen zum Beispiel aus der Türkei oder Jugoslawien. Sprich, es geht um die gemischten Erinnerungen in einer Einwanderungsgesellschaft. Und gleich beim nächsten Termin, am 4. April, ist die Frage, in welchem Verhältnis eigentlich die Erinnerung an den Holocaust zu der an den Stalinismus steht. Die ist ja für viele osteuropäische Länder mindestens so bedeutsam. Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Hamburger Instituts für Sozialforschung. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.